John Lennon hat mal gesagt, dass die Beatles zu seiner Zeit populärer gewesen seien als Jesus Christus. Und ich glaube, das ist wirklich so gewesen. 60er, 70er Jahre, da waren die Beatles wirklich populärer als Jesus Christus, zumindest bekannter. Aber 2023, wer spricht heute noch von den Beatles? Wenn ich jetzt mal so überlege, die jüngere Generation, also wenn ich meine Kinder frage, zähl mir mal 3 Lieder von den Beatles auf, 3, dann werden die wahrscheinlich daran scheitern. Wahrscheinlich. Wer redet heute noch von John Lennon? Er ist schon lange, lange tot, aber von Jesus Christus reden wir immer noch. Und ich glaube deshalb, vielleicht mögen die Beatles zu ihrer Zeit populärer gewesen sein als Jesus Christus, das will ich glauben. Aber lange gehalten hat's nicht. Jesus Christus hält sich heute noch. Ich lese uns aus der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, die ersten 7 Verse. Es geschah aber in jener Zeit, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, dass der ganze Erdkreis sich in die Steuerlisten eintragen lassen solle. Diese Steuerschätzung geschah zum ersten Mal, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, jeder in seine Stadt. Da ging auch Josef hinauf von Galiläa aus der Stadt Nazareth nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, um sich zusammen mit Maria, seiner anvertrauten Frau, die schwanger war, eintragen zu lassen. Es geschah aber während ihres dortigen Aufenthalts, dass die Zeit ihrer Niederkunft kam. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten keinen Platz in der Herberge. Soweit die uns, denke ich, bekannten Verse. Alles beginnt mit Kaiser Augustus. Kaiser Augustus war ein Neffe von Julius Caesar gewesen und er war ein Mann, von dem man sagte, er kam in ein Rom aus Ziegeln und er hinterließ eine Stadt aus Marmor. Das heißt auf Deutsch gesagt, dieser Kaiser Augustus hat Rom zum Blühen gebracht. Er hat Straßen gebaut, er hat seine Armeen gefestigt und aufgebaut und er war ein Herrscher, der sicherlich hart und unerbittlich war, aber er war ein exzellenter Verwalter wohl gewesen. Und er hat es geschafft, das römische Volk, das 2 Jahrzehnte lang unter einem Bürgerkrieg gelitten hatte, wieder wirklich zu vereinen und zu dieser Pax Romana, zum römischen Frieden, zu führen. Als der Mann irgendwann gestorben ist, haben sich die Menschen damit getröstet und gesagt, dieser Mann ist gottgleich. Und darum ist er eigentlich gar nicht tot, auch wenn er jetzt nicht mehr bei uns zu sehen ist. Und dieser Augustus ordnet eben diese Volkszählung an. Es ist interessant, wie Gottesgeschichte, wie Heilsgeschichte und die Weltgeschichte ineinander greifen. Der Augustus hatte überhaupt keine Ahnung von den Juden. Der hatte mit dem Gott der Juden überhaupt keinen Vertrag. Wahrscheinlich wusste der auch, dass es in seinem Herrschaftsbereich, und das war ja praktisch rund ums ganze Mittelmeer, es auch eine Volksgruppe gab, die diesen Gott der Juden anbeteten. Aber mehr wusste er wahrscheinlich nicht davon. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Augustus von der Familie von Josef überhaupt keine Ahnung hatte. Und trotzdem ist er der Mann, der dafür sorgt, dass Jesus Christus eben nicht in Nazareth, sondern in Bethlehem geboren wird. Er erlässt eine Verordnung, ein Dogma, eine Verfügung, also einen Erlass. Und diese besagt, dass der ganze Erdkreis sich in Steuerlisten eintragen lassen soll. Es geht, wie so oft im Leben, um das liebe Geld. Diese Steuerlisten waren für die Römer wirklich wichtig. Die Römer hatten ein sehr ausgeklügeltes Steuersystem. Da ging es um die Kopfsteuer, die jeder Einzelne bezahlen musste. Es ging um Vermögenssteuer. Die waren also steuerlich wirklich richtig gut aufgestellt. Und deswegen ordnet er jetzt eine Steuerschätzung an, damit er am Ende des Jahres weiß, wie reich er wirklich ist. Diese Steuerschätzung hat insgesamt im ganzen Römischen Reich 40 Jahre lang gedauert. Und so ist es, dass hier eben in Israel der Herodes regiert, Herodes der Große. Und darum werden diese Steuerschätzungen wahrscheinlich von herodianischen Beamten in Israel durchgeführt. Und diese Steuerschätzung geschah zum ersten Mal, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Wenn wir das Wort Syrien hören, dann ist normalerweise die Rede vom nördlichen Afrika, von der nördlichen Region dort. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht, wo man das, ja, hier kann man es besser sehen. Also Syrien ist diese römische Provinz, die von Quirinius verantwortet wurde, und demzufolge hat dieser Quirinius dafür zu sorgen gehabt, dass diese Steuerschätzung eben in damals Israel durchgeführt werden konnte. Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen, ein jeder in seine Stadt. Mindestens im Herrschaftsgebiet vom Herodes ist es so gewesen, dass die Leute in ihre Heimatstadt mussten. Warum? Der Grund ist eigentlich relativ einfach. Und zwar im Erlassjahr ging in Israel, also bei allen Juden, das Besitzvermögen wieder in den Besitz der Ursprungsfamilie zurück. Also wenn sich jemand meinetwegen verschuldet hatte, hat Land verkauft, dann ging das in diesem Erlassjahr, das war alle 50 Jahre, wieder an die Familie zurück. Wenn du jetzt beweisen wolltest, dass du Besitzer irgendeines Flecken Landes warst, dann war es klar, dann musstest du dahin zurück, wo du hergekommen warst, weil du da am leichtesten einen Zeugen aufbieten konntest, der sagen konnte, jawohl, in dem Fall die Familie vom Josef, die hatten hier in Bethlehem mal Land gehabt. Und man muss sich das vorstellen, das sind dann Tausende von Menschen, die sich auf den Weg machen müssen, jeder in seine ursprüngliche Stadt, wo sie mal hergekommen sind. Ein unglaublicher Aufwand. Und Josef, der muss nach Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Bethlehem, dieses Wort heißt Haus des Brotes. Und es ist bezeichnend, dass der Mann, der von sich sagt, ich bin das Brot des Lebens, im Haus des Brotes geboren wird. Ich zeige euch hier mal ein Bild. Das ist die Reiseroute von Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem. Das sind ungefähr 150 Kilometer, die die beiden da unterwegs waren. Wenn man die Karte genau sieht, dann stellt man fest, das ist eine sehr gebirgige Region gewesen. Das heißt, das war mit Sicherheit sehr mühsam und anstrengend, diese Reise überhaupt zu unternehmen. Natürlich auch gerade, wo Maria schwanger war. Hier ist nochmal ein Bild von Bethlehem. Man sieht, diese Stadt ist insgesamt an einem Hang gebaut. Das ist alles sehr bergig in dieser Stadt. Auf diesem Bild sieht man es auch nochmal, eine ganz hügelige Region, die es ist. Und auch da stimmt natürlich das, was die Bibel uns sagt. Man zieht hinauf nach Bethlehem, denn Nazareth liegt ungefähr 350 Meter über dem Meeresspiegel und Bethlehem 750. Der Josef zieht in die Stadt Davids, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Und es ist sehr wichtig, dass dieser Mann, dieser Josef, wirklich von diesem Geschlecht Davids war, denn nur dadurch wird das, was Gott dem David verheißen hatte, wahr werden. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern legst, so sagt Gott zu David, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinem Königtum ewig bestätigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und die Maria reist mit dem Josef. Normalerweise wäre das für diese Volkszählung, für diese Besitzstandserhebung eigentlich nicht notwendig gewesen. Es hätte gereicht, wenn der Josef alleine marschiert wäre. Die Frage ist, warum nimmt er sie mit? Die erste Möglichkeit, die Menschen anführen, ist die, dass sie sagen, naja, der wollte die in ihrem schwangeren Zustand nicht alleine lassen. Als Vater fragt man sich, ob man seine Frau auf so eine Wanderung, ein Auto war noch nicht erfunden, mitnimmt, wenn man hochschwanger ist, ist die große Frage. Vielleicht, das klingt auch sehr wahrscheinlich, wollte er sie von dem Getratsche in Nazareth schützen. Diese Frau war schwanger, jeder wusste, der Josef war vorher noch nicht bei ihr zu Hause gewesen, alles bisschen ganz nicht ausgegoren, da wird getratscht und geredet. Vielleicht aber, und das ist in meinen Augen die einzig wirklich denkbare Lösung, ist es die, dass Gott einfach bestimmt hat, dass sein Sohn in Bethlehem geboren werden soll, wie es der Prophet Micha schon gesagt hat, und deshalb musste die Maria mit nach Bethlehem. Und während ihres dortigen Aufenthalts kam die Zeit ihrer Niederkunft, das heißt die Tage bis zu ihrem Gebären wurden voll. Wie lange die schon in Bethlehem waren, als die Wehen einsetzten, das wird uns nicht gesagt. Aber sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten keinen Platz in der Herberge. Diese Herberge ist eine Katalyma. Das ist wahrscheinlich einfach eine Karawanserei gewesen, also ein Ort, wo Menschen, die auf der Durchreise sind, für eine Nacht ein Unterkommen finden, wo die wohnen können. Und die Frage ist jetzt letzten Endes, wo ist Jesus Christus genau geboren worden? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem jüdischen Wohnhaus, wie das damals gewesen ist. Man sieht, im oberen Bereich ist der Wohnbereich und im unteren Bereich, das sind die Tiere. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die sind in einer Karawanserei, wo das Ganze einfach nur einen Tacken größer ist, dann sind im oberen Bereich die Menschen, wo die sich aufhalten, und im unteren Bereich, da sind die Tiere. Jetzt stellen wir uns die Situation der Geburt vor. Was du nicht haben willst, ist Theater bei der Geburt. Du willst deine Ruhe haben. Folglich ist es doch klar, dass Maria und Josef einen Ort suchen, wo sie Ruhe haben, um das Kind auf die Welt zu bringen. Kein Mensch will auf dem Frankfurter Flughafen ein Kind zur Welt bringen. Da ist zu viel Theater. Du willst Ruhe haben. Also ist es doch naheliegend, die ziehen einfach ein Stockwerk tiefer ins Untergeschoss. Da sind die Tiere und da ist es ruhig, weil oben ist alles voll, weil viele Menschen in Bethlehem sind, die sich da wegen der Steuerschätzung eintragen lassen müssen. Im unteren Bereich sind die Tiere, da ist es zumindest ruhig. Und das macht auch Sinn, weil Jesus Christus wird in eine Futterkrippe gelegt. Wenn diese Krippe einfach einen Stock tiefer stand, macht das eigentlich relativ viel Sinn. Im Prinzip gibt es also verschiedene Möglichkeiten, wo Jesus Christus geboren worden ist. Also entweder im Untergeschoss einer Karawanserei, was ich mittlerweile sehr einleuchtend finde, oder in einer Felsgrotte, oder aber in irgendeinem Stall. Was vielleicht noch wichtig ist, ich habe selbst als Kind in unzähligen Weihnachtsanspielen mitgemacht, und da gab es immer den Kaiser Augustus, den Könige, Maria und Josef und so weiter. Aber was es nie gab, sind Ochs und Esel. Denn Ochs und Esel kommen in der Weihnachtsgeschichte überhaupt nicht vor. Nirgendwo werden die auch nur im Ansatz erwähnt. Das liegt einfach daran, dass das Judentum gesagt hat, in Jesaja 1, Vers 3 steht es, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt es nicht und mein Volk versteht es nicht. Daraus schließt man, dass ein Ochse und ein Esel dabei sind. Aber in der Weihnachtsgeschichte erwähnt wird es nicht. Sei es drum. Tatsache ist, es wird in jedem Fall das wahr, was der Prophet Jesaja prophezeit hatte, nämlich, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Ich habe uns hier zwei Bilder mitgebracht, dort unter dieser Öffnung, das ist in der Geburtskirche in Bethlehem, soll der Herr Jesus geboren worden sein, also darunter ist die Räumlichkeit, wo er geboren worden sein soll. Hier ist das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Ob das wirklich so ist, ich glaube ehrlich gesagt, da ist an vielen Stellen der Wunsch der Vater des Gedanken, dass man sagt, ja, da ist es nur gewesen, sei es drum, wie dem auch sei. Maria bekommt ihren erstgeborenen Sohn. Und das Wort Erstgeborener macht nur dann einen Sinn, wenn noch weitere Söhne geboren werden. Und genau das passiert. Der Herr Jesus hat insgesamt vier Geschwister, Jakobus, Josef, Simon und Judas männlicherseits und noch mindestens zwei Schwestern, die uns im Markus-Evangelium erwähnt werden. Und dieses Kind wird, wie es die Bibel uns sagt, wie es damals auch schon möglich war, in Windeln gewickelt. Tatsache ist, der Sohn Gottes, der Schöpfer der Welt, der kommt auf diese Erde und er findet keinen Platz bei seinen Geschöpfen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und schon bei Jesu Geburt kündigt sich an, dass er wahrscheinlich keinen Platz haben wird, wo er im Lauf seines Lebens irgendwo sein Haupt hinlegen wird, dass er ein wirkliches Zuhause haben wird. Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Auf der einen Seite ist da dieser Augustus in einem großen Palast und auf der anderen Seite Jesus Christus, der in einem Stall geboren wird. Links könnt ihr Bilder von der Unterkunft von Kaiser Augustus sehen. Dem Herrn Jesus geht es nicht um Prunk und Protz. Dem Herrn Jesus geht es nicht darum, irgendwie ganz, ganz doll rauszukommen, geehrt zu werden, geachtet zu werden. Dem geht es um was ganz anderes. Jesus Christus geht es um die Menschen. Er, der von göttlicher Gestalt war, hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. John Nelson Darby hat das auf den Punkt gebracht und hat gesagt, er begann sein irdisches Leben in einer Krippe, beendete es am Kreuz und in der Zwischenzeit hat er nichts, wo er sein Haupt hinlegen sollte. Es mag Tage in deinem Leben geben, meinem zumindest gibt es sie, wo du dich ungeliebt fühlst von Gott, wo du dich nicht verstanden fühlst von Gott. Aber wenn wir uns diese Weihnachtsgeschichte vor Augen führen, was Jesus Christus auf sich nimmt, und er macht das nur wegen uns Menschen, der hat im Himmel bleiben gekonnt, wo er Herrscher war, wo er kommandieren, regieren konnte, aber er wird ganz Mensch. Wir singen das in einem Lied immer, oder haben das früher gesungen, Gott, der uns nicht nötig hatte, will doch ohne uns nicht sein. Der Herr Jesus überwindet alle Hindernisse, die da sind, nur damit du und ich zu Gott kommen können. Er hätte es nicht nötig gehabt. Er macht alles, was notwendig ist, damit du glauben kannst. Wenn du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt, dann ist der Grund dafür der, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist. Weil wenn der nicht gekommen wäre, gäbe es keinen Grund, irgendwelche Gottesdienste zu feiern. Und das Leben, sein Leben, was er geführt hat, das fing nicht zu Hause schön im heimeligen Bett an, in Nazareth, sondern in der Karawanserei in Bethlehem. Und die ersten Besucher waren nicht die lieben Nachbarn oder Verwandte, Freunde, sondern das waren Hirten. Und dann kommen Sterndeuter aus dem Orient an, die bringen Geschenke mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das ist dann die Reisekasse, die dieser kleine Jesus wieder braucht, weil er eben kurz nachdem er geboren worden ist, nach Ägypten fliehen muss. Weil König Herodes Angst hat um seine Macht und alle männlichen Kinder unter 2 Jahren umbringen lässt. Das ist nicht das, was man sich vorstellen würde, so kommt ein Sohn Gottes auf die Welt. Und das würde man auch keinem Kind wünschen, so auf diese Welt zu kommen. Und 30 Jahre später kommt Jesus Christus und macht weiter, er bringt das Evangelium zu den Menschen und die, die sein Volk sind, die Juden, die lehnen ihn ab, die schreien ihn letzten Endes sogar ans Kreuz. Und das alles, dieser ganze Aufwand, nur wegen dir. Es ging um dich an Weihnachten. Um dich und um niemand anderen. Wenn Jesus Mensch wurde, dann hat er das wegen dir gemacht. Und wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde wärst, dann wäre er wegen dir alleine gekommen, weil du es ihm wert bist. Das ist Liebe, das ist Wertschätzung in höchster Form. Dieser Jesus liebt dich. Ich kann ihn auch nicht immer verstehen. Ich bin manchmal relativ am Verzweifeln mit ihm und hadere mit ihm. Aber er liebt dich. Er liebt dich und er zeigt uns das. Er zeigt uns, weil Weihnachten ist. In Jesus Christus wird Gott Mensch und kommt auf diese Erde. Und eigentlich wäre es so, dass wir ihn irgendwie beschenken müssten. Aber das können wir nicht. Wir haben ja nichts, was wir bieten können. Und deswegen kommt er und beschenkt uns. Er beschenkt uns zuerst mit seinem Heiligen Geist, sodass wir an ihn glauben können, dass wir mit ihm leben können und dass wir ihn als Retter annehmen können. Und dann dürfen wir wissen, das Beste kommt erst noch. Das Beste für Christen kommt erst noch in der Ewigkeit. Christen sind Menschen, die unglaublich beschenkt sind, unglaublich reich beschenkt sind. Und Christen sind Menschen, die unfassbar geliebt sind von diesem Gott, der Mensch wird. Als der Herr Jesus später, wird uns das berichtet, kurz bevor er nach Jerusalem einzieht, da singt man ihm zu, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Gelobt sei der, der kommt, der König in dem Namen des Herrn. Kurz darauf hat man ihn ans Kreuz geschlagen. Und das war das Tun des Königs. Das war die Macht des Königs, der das mit sich machen lässt, weil er uns so unfassbar liebt. Du bist geliebt und du bist beschenkt. Und das in einem großen Maße. Durch Jesus Christus, den Herrn dieser Welt. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken dafür, dass du Mensch geworden bist. Ich möchte dir danken, dass es auch für uns Weihnachten geworden ist. Ich möchte dir danken, dass du das schenkst, dass du uns Heiligen Geist gibst im Glauben an dich und dass wir dich als Herrn und Retter annehmen können, dass wir eine Beziehung zu Gott, dem Vater, haben können und das alles nur, weil es Weihnachten geworden ist, weil du Mensch geworden bist, weil du auf diese Erde gekommen bist. Danke dafür, dass wir so sehr von dir geliebt sind, so sehr von dir angenommen sind, mit all dem, was unser Leben ausmachen mag. Danke, dass du uns kennst und liebst und dass du uns das mit Weihnachten ganz deutlich zeigst. Lass uns das begreifen und ganz neu erkennen. Du bist Mensch geworden, um unseretwillen, um jedes Einzelnen von uns willen. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.